Fangen wir an.
Ich glaube, dass diese ganze Geschichte und dieser Prozess, ich habe das Herz eines fremden Menschen geschenkt bekommen, dieser Mensch war bereit, mir dieses Herz zu schenken, ich darf noch auf dieser Welt sein, dass das was mit mir gemacht hat. Ich habe einen unglaublichen Berg an Dankbarkeit in mir drin seitdem. So stark, dass es Situationen gibt, wo ich einfach aus Dankbarkeit das Weinen anfange.
Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger, ich bin 45 und beim letzten Check-up beim Arzt, toi toi toi, war alles soweit okay, bis auf die Sache mit den Speckrollen, alles im grünen Bereich und darüber bin ich auch sehr glücklich. Denn Gesundheit ist was Kostbares, was Fragiles leider auch und jeder Mensch kann sie in jedem Augenblick verlieren. Unerwartet, plötzlich, aus heiterem Himmel, egal wie bewusst oder gesund man lebt, das Schicksal schlägt manchmal eben einfach zu. So ging es meiner heutigen Expertin, der Resilienztrainerin und Autorin Tamara Schwab. Mit Anfang 20 bekam sie eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert und wurde mit Ende 20 herztransplantiert. Als junge, gesunde und sportliche Frau musste Tamara mit dem Tod ringen und hat über ihren Kampf zurück ins Leben ein Buch geschrieben. In Dein Herz, mein Herz erzählt sie von ihrer Krankheit und dem Weg zum neuen Organ und das humorvoll, selbstironisch und mit einem unerschütterlichen Optimismus, der wirklich begeistert. Ich freue mich heute sehr, mit ihr über ihr Herz oder vielmehr ihre beiden Herzen, ihren Weg und das Thema Organspende generell zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Tamara Schwab, bei Fangen wir an.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hallo.
Die erste Frage, Tamara, für alle, die zuhören. Wie alt bist du?
Ich bin 31 Jahre alt.
Ich frage das, weil du ja einen normalen Geburtstag hast.
Ja.
Und seit 2021 auch einen Herzgeburtstag. Was feierst du größer?
Ich feiere tatsächlich den Herzgeburtstag mittlerweile größer. Also mein eigener Geburtstag ist mir gar nicht mehr so wichtig, weil dieser ganz besondere Tag im Jahr, das ist einfach die Herztransplantation gewesen und mein Herzgeburtstag. Und von daher versuche ich immer an dem Tag irgendwas Schönes zu machen, was mir einfach wahnsinnig viel Freude bereitet.
Nach der Zeitrechnung wirst du dieses Jahr 3.
Ja, genau, richtig.
Wie viele Tage sind denn seit dem Tag vergangen? Zählst du da mit oder bist du jetzt bei den Jahren angekommen?
Ich bin schon bei den Jahren angekommen. Es sind ja jetzt mittlerweile 2,5. Ja, nee, also mit Tagen, das habe ich, glaube ich, bei 100 ungefähr, habe ich dann aufgehört zu zählen.
Okay, das ist so ähnlich wie mit den Kindern, wenn man den hat, erst sind es die Wochen, dann die Monate und irgendwann wird dann in Jahren abgerechnet.
Richtig.
Dir wurde ganz, ganz jung, mit Anfang 20, eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert. Du bist dem Tod mehrmals von der Schippe gesprungen, musstest zweimal reanimiert werden in deinem Leben schon, hattest einen Herzstillstand. Und ich sehe dich hier, eine junge, vitale Frau, aber damals ging es dir gar nicht gut. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man solche Sachen erlebt mit Anfang 20? Hattest du oft die Frage, warum im Kopf?
Also natürlich, die Frage, die kommt unweigerlich und ich glaube, jeder, der sagt, das kam bei ihm nie in so einer Phase, der lügt. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil natürlich, ich war jetzt damals beim ersten Herzstillstand oder bei dem ersten plötzlichen Herztod, war ich 24 Jahre alt und da hatte ich, weiß Gott, eigentlich andere Themen in meinem Leben, mit denen ich mich beschäftigt habe und alle um mich herum ja genauso, also alle um mich herum waren genauso alt und die waren mit Feiern gehen beschäftigt und mit solchen Dingen statt mit Kardiologiebesuche, mit Krankenhausaufenthalten, mit einem Defibrillator und so weiter und so fort. Und ja, also das macht was mit einem. Ich glaube aber, das Entscheidende ist, da relativ schnell rauszukommen, weil man bekommt keine Antwort. Man wird keine Antwort darauf bekommen, warum ich. Ich habe mir die Antwort irgendwann dann selber gegeben und habe für mich dann gesagt, okay gut, ich scheine irgendeine Aufgabe zu haben. Und deswegen muss ich das alles jetzt gerade erleben. Und für irgendwas wird's gut sein. Vielleicht verstehe ich es jetzt gerade noch nicht, aber vielleicht werde ich es in ein paar Jahren verstehen. Und ich versuche zu vertrauen. Das ist nicht einfach, vor allem nicht, wenn man so viele Rückschläge erlebt, wie ich das damals eben getan habe oder erleben musste. Aber ich kann immer wieder nur sagen, es lohnt sich, daran zu glauben und sich durchzuboxen.
Das ist so spannend, wenn ich mit dir spreche, weil ganz viele Menschen, die so schwere Schicksalsschläge erlebt haben, haben dieses Strahlen im Gesicht und dieses Vertrauen. Das ist wirklich eine faszinierende Sache. Aber natürlich wünscht man niemanden, dass er sowas erlebt. Klar.
Nein, um Gottes Willen.
Bei dir war es ja eigentlich im Endeffekt vorprogrammiert, wovon du nichts wusstest. Deine Krankheit, deine Herzkrankheit ist tatsächlich resultierend aus einem seltenen Gendefekt. ARVC, kannst du kurz erklären, was das für eine Krankheit ist, wen die betrifft, wie man merkt, dass man die hat?
Also bei mir war es ALVC, das ist die noch seltenere Variante von ARVC und heißt arrhythmogene linksventrikuläre statt rechtsventrikuläre Kardiomyopathie. Und im Endeffekt sorgt dieser Gendefekt dafür, dass bei mir Proteine im Herz nicht richtig gebildet werden. Und diese Proteine, die braucht man aber, damit die Zellen an ihren Plätzen bleiben. Also das sind die Verbindungsstücke sozusagen zwischen den Zellen. Und wenn diese Verbindungsstücke nicht da sind, dann driften die Zellen auseinander. Und gerade zum Beispiel unter Sport, wenn man sehr unter Bewegung ist, die Zellen unter Bewegung sind, dann driften die mehr auseinander sozusagen als wenn ich sitze. Und wenn das passiert, versucht der Körper das zu kompensieren und füllt diese Lücken mit Bindegewebe oder Fettgewebe. Und das sind am Ende dann Narben im Herz. Also mein Herz hat sich von selbst Stück für Stück vernarbt sozusagen und hat zu diesen gefährlichen Herzrhythmusstörungen bei mir immer wieder geführt. In einer Biopsie, also bei einer Biopsie entnimmt man Gewebe im Herz und schaut nach, was da so los ist im Herz, sah das immer aus wie eine Herzmuskelentzündung, weil das ähnlich aussieht. Also das sind beides Entzündungsprozesse sozusagen. Und deswegen hat man immer gedacht bei mir, das ist eine Herzmuskelentzündung, zumal ich halt immer viel Sport gemacht habe. Und naja, dann war immer naheliegend, ja, die wird mal krank Sport gemacht haben, so ungefähr. Dass das aber tatsächlich was Genetisches ist, das kam erst nach 5 Jahren, ja, nach insgesamt 5 Jahren erst raus.
Du hast es gerade gesagt, es ähnelt einer Herzmuskelentzündung, es verursacht Herzrhythmusstörungen. Du hast dann dafür wirklich mit Mitte 20 einen Defibrillator eingesetzt bekommen. Etwas, was man irgendwie mit alten, dicken, rotnasigen Männern verbindet so ein bisschen. Ja. Für alle, die noch nicht damit in Berührung waren, was ist das für ein Gerät und was macht es und wie fühlt es sich an?
Also den Defibrillator, den kennt man am ehesten wahrscheinlich aus dem Fernsehen und aus Grey's Anatomy und Co. Wenn dann diese zwei Teile, die der Arzt in der Hand hat, aneinander gerieben werden und auf die Brust des Patienten gelegt werden und dann hüpft diese Person, der Brustkorb hüpft nach oben sozusagen. Das kennt man vielleicht aus Filmen. Und diese Geräte sorgen im Prinzip dafür, dass das Herz einen Neustart bekommt. Also mit einem Elektroschock, der durchs Herz durchgeht, wird sozusagen der Reset-Knopf gedrückt beim Herz und es fängt wieder an, hoffentlich im normalen Takt zu schlagen. Und dieses Gerät, das gibt es eben nicht nur in der Form, wie ich es jetzt gerade eben beschrieben habe, sondern das gibt es auch als kleines implantierbares Gerät. Das ist so Streichholzschachtel groß und sitzt in der Brust, also unterhalb des Schlüsselbeins. Von dort aus geht dann ein Kabel ins Herz rein und dieser Elektroschock wird dann eben durch das Kabel weitergeleitet ans Herz. Genau, und dieses Teil habe ich nach meinem ersten plötzlichen Herztod bekommen, einfach als Sicherheit damals. Also es hieß, wir werden es eh nie brauchen, das ist jetzt einfach nur eine Sicherheit, sollte nochmal was sein. Ja, und leider haben sich da auch die Ärzte mal wieder geirrt. Ein halbes Jahr später habe ich tatsächlich es dann auch das erste Mal benötigt. Ich hatte wieder gefährliche Herzrhythmusstörungen und dieses Gerät kontrolliert die ganze Zeit den Herzrhythmus. Und sobald der in eine gefährliche Zone rutscht, also ich hatte dann halt von jetzt auf gleich einen Puls von 200, 250, dann fängt dieser Defibrillator an zu schocken, also diese Elektroschocks abzugeben. Und ja, dieses Erlebnis, also ich hatte es bei vollem Bewusstsein. Es gibt auch Menschen, die werden dabei ohnmächtig. Gerade ältere Menschen werden eher ohnmächtig. Junge Menschen sind häufig dabei noch bei Bewusstsein. Und für mich war das, würde ich sagen, das Schlimmste, was ich in meinem Leben erleben musste. Vielleicht hat schon mal der ein oder andere an so einen Elektrozaun gefasst und hat so ein Gefühl dafür, wie sich so ein elektrischer Schlag anfühlt. Und das Ganze muss man sich aber in, weiß nicht, 10, 15-facher starker Form in der Brust vorstellen. Und dieses Hüpfen, was ich am Anfang beschrieben habe, das ist tatsächlich so. Also als ich diese Schocks bekommen habe, ich bin wirklich richtig aufgezuckt oder ich bin wirklich so ein bisschen in die Höhe gesprungen, weil einfach dieser Elektroschock durch Mark und Bein geht und durch jeden Muskel. Jeder Muskel spannt sich in dem Moment automatisch an durch diesen elektrischen Schock. Und es ist wahnsinnig schmerzhaft. Also das war, ich vergleiche das gerne mit so einem Pferdetritt von vor die Brust, also so mit vollem Karacho. Ein Tritt eines Pferdes gegen die Brust, so fühlt sich so ein Elektroschock an.
Ja, und ein Leben mit diesen Elektroschocks ist ja auch nicht auf lange Sicht erstrebenswert. Und 2021 kam ja dann auch der Punkt, an dem dieser Defibrillator oder auch, du hast glaube ich schon auch einen zweiten bekommen mittlerweile, nicht mehr ausgereicht hat. Was genau ist da passiert?
Ja, also das war tatsächlich schon bei meinem allerersten Erlebnis mit dem Defibrillator. Das war mein zweiter plötzlicher Herztod, denn der Defi hat mir nicht das Leben retten können. Das war damals in Ibiza, also ich war im Urlaub in Ibiza, ich war im Frühstücksraum, ich habe schon gemerkt, so, na, mir geht's nicht so gut. Wollte dann eigentlich so langsam Richtung Hotelzimmer mich nochmal hinlegen. Und auf dem Weg dahin habe ich schon, also ich bin zwei Schritte gegangen, habe ich gemerkt, oh, jetzt geht's wieder los. Habe wieder diese gefährlichen Rhythmusstörungen bekommen und hatte den ersten Schock bekommen, den zweiten Schock bekommen, den dritten, den vierten, den fünften. Also es waren insgesamt 5 Schocks innerhalb von, weiß nicht, ich würde mal sagen so eine Minute. Und dann, ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe wohl mitgezählt und ich wusste, nach 5 Mal macht er erstmal Pause, weil er sich wieder neu laden muss. Und ich dachte, das war's jetzt. Also ich habe wirklich, ich habe mich gedanklich noch verabschiedet, weil ich dachte, ich überlebe das nicht. Und im nächsten Moment bin ich ohnmächtig geworden und bin dann damals von meinem damaligen Freund, der eben dabei war, bin ich dann wieder reanimiert worden und er hat mir dann wieder das Leben gerettet. Und ich bin dann wenig später eben wieder zu Bewusstsein gekommen. Dann war natürlich Riesentumult damals im Frühstücksraum. Wir haben eine Stunde warten müssen, bis damals dann der Rettungswagen da war. Ich dann dort in Ibiza ins Krankenhaus gekommen bin. Bin dann nach einer Woche, bin ich mit dem Flieger wieder nach Deutschland gebracht worden. Also das war ein Erlebnis, was man nicht so schnell vergisst.
Das glaube ich. Wann war dann klar, dass dein Herz das nicht mehr mitmacht? Oder wann war dir klar, dass du jetzt ein neues Herz brauchst, dass es so nicht mehr weitergeht?
Also dieses Thema Herztransplantation, das kam tatsächlich schon nach dem zweiten Herzstillstand das erste Mal auf. Da kam eine junge Assistenzärztin zu mir und meinte, nicht freunden Sie sich damit an, sondern machen Sie sich mal Gedanken über das Thema Herztransplantation. Das wird für Sie noch kein Thema sein, aber es könnte sein, dass das vielleicht irgendwann mal für Sie Thema wird. Aber definitiv noch nicht in der nächsten Zeit. So ist mir das damals angekündigt worden. Das war 2018, 21 habe ich das Herz bekommen. Also es ging dann plötzlich alles viel, viel schneller als gedacht. Und damals, also ich habe mich damit beschäftigt und es war jetzt auch gar nicht so, dass ich da eine wahnsinnige Abwehr dagegen hatte, sondern ich habe mir das einfach mal durchgelesen. Ich habe dann auch versucht, Kontakt mit Menschen aufzunehmen, die selber schon herztransplantiert sind, um einfach einen besseren Eindruck zu bekommen und auch zu verstehen, was bedeutet es denn überhaupt, ein Spenderherz zu bekommen. Weil auch da sind ja wieder, also das ist ja eine ganz andere Lebenssituation. Und richtig bewusst, für mich selber bewusst, wurde es erst eigentlich so mit dem letzten Vorfall. Also ich habe schon immer wieder, ich hatte ja ganz viele Krankenhausaufenthalte noch nach diesen 2 plötzlichen Herztoden und nichts hat geholfen. Ich hatte immer wieder gefährliche Herzrhythmusstörungen. Ich hatte immer wieder wahnsinnige Panikattacken, Angst, berechtigte Angst, dass ich das nicht überlebe oder dass wieder irgendwas Schlimmes passiert. Und ich habe immer mehr diese Hoffnung in der Herztransplantation gesehen, weil damit für mich so ein wirklicher Reset da gewesen wäre. Also wirklich die Chance auf ein komplett normales Leben, weil mein Herz nicht reparierbar ist. Und erst als dann dieser letzte Vorfall war, habe ich die Chance gesehen, dass es jetzt vielleicht wirklich klappen könnte, auch ein Spenderherz zu bekommen, eine Herztransplantation zu bekommen und damit für mich, also so war das für mich in meinem Kopf verknüpft, auch wieder ein normales Leben.
Du hast ja auch richtig dafür gekämpft. Du beschreibst es, dass einige Ärzte oder ein spezieller dich gar nicht für transplantationswürdig gehalten hat weiterhin. Und du, ich zitiere aus deinem Buch, hast gesagt, ich verlasse in diesem Zustand nicht mehr dieses Krankenhaus. Ja. Das hast du gesagt. Da muss der Leidensdruck schon echt groß gewesen sein.
Ja, ich glaube, den Satz hat auch der Arzt noch nie gehört in seinem Leben. Ja, der Leidensdruck war sehr groß, muss ich sagen. Also da war ich wirklich an dem Punkt, da hatte ich ja dann in einer Nacht nochmal 8 Schocks von meinem Defibrillator bekommen, nach einer Operation, die eigentlich das hätte vermeiden sollen. Und für mich, ich habe keine Lösung mehr gesehen. Also für mich war dieses Leben zu diesem Zeitpunkt und mit dieser letzten Situation nicht mehr lebenswert. Und ich sage das auch ganz klar so. Also ich habe keinen Sinn mehr in dieser Art von Leben gesehen für mich auf Dauer. und keine Perspektive, außer diese eine letzte Chance, Herztransplantation. Und ich meine, ich lag da im Krankenhaus und ich habe 2 Meter bin ich zur Toilette und ich hatte einen Puls von 120. Ich dachte mir, das schaffe ich nie und nimmer, bis nach Hause zu kommen, einige Meter zu laufen, Treppen zu steigen und so weiter und so fort, ohne dass ich wieder mit notfallmäßig mit Herzrhythmusstörungen im Krankenhaus lande. Und es war mir bewusst und ich wusste auch, sobald ich aus diesem Krankenhaus rausgehe, werde ich nicht mehr als Notfall gehandelt. Und dann werde ich erstmal wieder auf eine Warteliste geschoben. Dann läuft das alles wieder viel langsamer, als wenn ich tatsächlich im Krankenhaus bin und dann von dem einen Notfall weitergemacht wird sozusagen. Und ich hatte die Faxen dicker. Ich hatte so viele Ärzte, ich hatte so viele Therapien, ich habe mich auf so vieles verlassen, was die Ärzte mir immer wieder erzählt haben, Hoffnung geschenkt haben mit allen möglichen Therapien, dann ist es wieder zerschlagen worden. Ich hatte eine falsche Implantation meines Defibrillators und so weiter und so fort. Und da war der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, ich vertraue jetzt nicht mehr auf diese Einschätzungen. Es ist mein Leben und ich möchte nicht nochmal so viel Glück haben müssen, dass diese Notfälle immer dann passieren, wenn es nicht lebensgefährlich ist. Ich wollte nicht die Situation haben, dass ich irgendwann in meinem Auto sitze und ich gefährliche Herzrhythmusstörungen habe. Und wenn ich das habe und Elektroschocks bekomme, baue ich einen Unfall zu 1000%. Und dann muss ich hoffen, dass ich überlebe. Und genau diese Dramatik oder diese Situation war mir mehr denn je bewusst. Ich wusste, ich habe auch nicht mehr viel Energie. Bin wirklich an meinem Limit angekommen und ich würde mal behaupten, ich bin sehr zäh in vielen Dingen, aber da konnte ich einfach nicht mehr und ich habe keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als zu sagen, so bis hierhin und jetzt übernehme ich die Verantwortung für mich und weigere mich, aus diesem Krankenhaus rauszugehen, bevor ihr nicht eine anständige Lösung für mich habt.
Wäre das auch was du ja Menschen, die vielleicht jetzt zuhören, die vielleicht auch nicht in ähnlichen Situationen, aber vielleicht doch vergleichbaren Situationen sind, wo sie ein Bauchgefühl haben oder ein Körpergefühl, wo sie sagen, das und das, da muss ich hin, da mehr drauf zu vertrauen, weil man ja doch vor diesen Weißkitteln einen riesen Respekt meist hat, ne?
Ja, also natürlich. Und man glaubt ja auch immer, das sind die Experten, die immer Ahnung haben, auf die man sich zu 100% verlassen kann. Sicherlich stimmt es auch in sehr, sehr vielen Fällen. Aber man muss immer bedenken, ich hatte eine seltene Krankheit. Und erstens ist die schon 5 Jahre nicht erkannt worden, weil sie so selten ist. Und dann meinen noch Ärzte, Aussagen treffen zu können über Dinge, über die sie das nicht ihr Fachgebiet ist. Also dieser Arzt hat gesagt, ich hätte keine Chance, transplantiert zu werden von jetzt auf gleich oder auf diese hochdringliche Liste zu kommen. Dieser Mann hat aber in seinem ganzen Leben noch nie eine Herztransplantation gemacht und er ist auch nicht mal in dieser Klinik, die sich damit auskennt. Das heißt, ich glaube schon, dass man in vielen Punkten kritisch hinterfragen sollte, hat der jetzt wirklich die Ahnung und kann er das wirklich auch einschätzen? Und worauf, also was ich immer raten würde, sich Zweitmeinungen einzuholen und nicht immer sofort alles zu glauben, was die Ärzte sagen, sondern vielleicht doch nochmal bei jemand anderem nachzufragen, wenn ich in mir drinnen spüre, das passt nicht. Also man hat ja so ein Bauchgefühl und ich muss wirklich sagen, ich hatte das immer wieder und mein Bauchgefühl hat mich kein einziges Mal getrügt, kein einziges Mal.
Und du strahlst dabei, wenn du das gerade hier erzählst. Ja. Kommen wir nochmal zurück aufs Thema Herztransplantation. Du sagtest, 2018 war das sozusagen das erste Mal, dass du im Lauf deiner Krankheit damit konfrontiert wurdest. Aber wie war das eigentlich vorher, bevor du krank wurdest? Hattest du da das Thema Organspende, gut, du warst sehr jung, auf dem Schirm? War das etwas, mit dem du dich beschäftigt hattest oder wo du eine Meinung zu hattest?
Also da muss ich sagen, bin ich meiner Mama sehr, sehr dankbar. Denn meine Mama hat mir, als ich 16 Jahre alt war, den Organspendeausweis hingelegt und hat gesagt, so, du machst dir jetzt mal Gedanken darüber. Willst du das oder willst du es nicht? Und für mich war relativ schnell klar, meine Mama hatte auch einen Organspendeausweis, wir haben ein bisschen drüber geredet und für mich war relativ schnell als Jugendliche klar, hey, ja klar, also wenn ich sterbe, ich brauche ja meine Organe nicht mehr und hey, wie cool ist das? Also ich kann ja sogar mit meinem Tod dann am Ende noch Leben retten und ein Teil von mir kann sogar noch weiterleben. Und damit war für mich also sofort klar, ja, ich mache Organspender. Das mache ich, fülle das aus und ich habe diesen Organspenderausweis bei mir im Portemonnaie drin. Und ich bin sehr, sehr froh, dass meine Mama das damals gemacht hat, weil ich so immer sagen kann, ich wäre vorher schon bereit gewesen, Organspenderin zu sein und habe jetzt eben dieses Geschenk auch empfangen dürfen.
Das ist sehr, sehr cool. Ich habe auch das Gefühl, geht es dir auch so, dass gerade unter jungen Leuten momentan auch durch dieses Organspende-Tattoo das Thema viel stärker ins Bewusstsein rückt, als es vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren noch war?
Ich hoffe. Also ich bin tatsächlich, ja, ich meine, jetzt bin ich auch schon 31, bin ich mehr ganz so bei den Jungen in der Schule sozusagen, kriege ich es nicht mehr ganz so extrem mit. Aber natürlich, also Junge Helden hat ja damals dieses Organspendetattoo ins Leben gerufen. Und ich glaube, dass das eine richtig coole Idee war, um dieses Thema Organspende ein Stück weit moderner zu machen und einfacher zu machen, cooler zu machen irgendwo mit einem Tattoo. Und wenn das am Ende dazu führt, dass sich junge Menschen da mehr Gedanken drüber machen und es vielleicht auch endlich mal mehr in der Schule thematisiert wird, dann war es das Beste, was man erreichen konnte damit.
Absolut. Du kamst dann auf diese Liste, auf die berühmte Liste, die HU-Liste, als du dann sozusagen diesen Arzt und andere überzeugen konntest, dass es doch an der Zeit wäre. Was ist das, diese HU-Liste? Und wie lange warst du auf dieser Liste, bis du dein Herz bekommen hast?
Die HU-Liste heißt, also HU heißt High Urgency, hochdringlich. Und es war die Hochdringlichkeitsliste für eine Herztransplantation. Es gibt zwei Listen. Es gibt noch eine T-Liste, die heißt einfach Transplantationsliste. Und da werden Menschen gelistet, die auch mal ein neues Herz brauchen, aber bei denen es nicht so hochdringlich ist. Also die noch ein bisschen warten können. Und tatsächlich hat man auch, wenn man auf dieser T-Liste ist, relativ schlechte Chancen, auch wirklich ein Herz zu bekommen. Das passiert in seltenen Fällen, aber eher weniger, weil wir einfach viel zu wenig Herzen haben. Und deswegen gibt es eben noch diese Unterteilung. Und für reelle Chancen musst du auf diese hochdringliche Liste. Bedeutet aber auch gleichzeitig, wenn du auf dieser Liste drauf bist, du musst im Krankenhaus auf das Organ warten, du darfst nicht mehr nach Hause. Das ist beim Herz so, bei anderen Organen ist das anders. Also bei Niere oder Lunge, glaube ich auch, darf man zu Hause warten. Aber beim Herz, sagt man, ist man so instabil. Und wenn das Herz versagt, dann geht es um Minuten und Sekunden. Da muss die medizinische Versorgung sofort da sein und es muss einem geholfen werden. Deswegen muss man im Krankenhaus auf das Herz warten. Genau, und da habe ich es dann am Ende drauf geschafft mit viel Kämpfen. Den Arzt habe ich nicht überzeugen können. Ich habe mir dann damals, während ich noch dort war, habe ich Kontakt aufgenommen mit anderen Ärzten und Selbsthilfegruppen und etc., die dann mir einen Termin eben in einem anderen Klinikum besorgt haben, in der Transplantationsambulanz. Und so bin ich dann eben zu den Voruntersuchungen gekommen und zu der Listung dann am Ende. Und dann ging diese Wartezeit damals los und ich habe tatsächlich auch nur 33 Tage warten müssen, was sehr, sehr kurz ist. Die durchschnittliche Wartezeit auf ein Herz in Deutschland liegt bei 4 bis 6 Monaten.
Wow,
im Krankenhaus.
Das ist lang.
Genau. Wenn man ein großer, schwerer Mann ist, der noch eine typische Blutgruppe hat, also A oder 0 hat, kann es auch sein, dass man ein Jahr wartet. Und wenn man ein Kind ist, ist es noch viel schlimmer. Dann kann es sein, dass man bis zu 3 Jahre auf ein Spenderherz warten muss, weil einfach die Zahlen bei uns in Deutschland so schlecht sind.
Wie viele Herzen werden denn transplantiert im Jahr? Wie viele Herzen? Weißt du das?
Roundabout 330 in Deutschland. Also keine große Zahl. Und auf der Hochdringlichkeitsliste sind, glaube ich, so roundabout 800 Menschen. Also das heißt, viele gehen leer aus. Und es ist auch so, dass über alle Organe hinweg jeden Tag im Durchschnitt 2 bis 3 Menschen auf der Warteliste versterben, weil nicht rechtzeitig ein Organ da ist. Also das ist wirklich eine wahnsinnig dramatische Situation in Deutschland. Wir sind auch absolut Schlusslicht in Europa. Also wir sind, glaube ich, auf dem drittletzten Platz im Vergleich zu anderen Ländern. Spanien ist Platz 1. Die haben viermal so viele Organspender auf 1 Million Einwohner, als es Deutschland hat, weil da einfach andere Gesetze gelten. Und ja, ich kann von Glück reden, dass ich eine seltene Blutgruppe habe. Und durch eine seltene Blutgruppe wartet man auch kürzer auf ein Organ. Es sterben zwar auch weniger Menschen mit dieser Blutgruppe, aber es gibt dann weniger Anwärter für diese Organe. Und deswegen ging es dann eben bei mir schneller und ich habe nur 33 Tage warten müssen.
33 Tage, über die du in deinem Buch auch ausführlich schreibst. Darüber sprechen wir gleich noch jetzt. Machen wir in der Mitte von Fangen wir an immer ein kleines Zwischenspiel. Yin und Yang heißt das. Da stelle ich dir immer 2 Begriffe zur Auswahl. Du darfst dich für den einen, den anderen, beide oder keinen entscheiden. Darfst auch was dazu sagen. Haben alle so ein bisschen was mit dir zu tun und deiner Geschichte. Bist du bereit, Tamara?
Ich bin bereit.
Okay, das Erste. Das hat was, glaube ich, auch mit der Wartezeit zu tun. Gummibärchen oder Gummiglühwürmchen?
Gummiglühwürmchen.
Das war ein wichtiges Nahrungsmittel während deiner Zeit im Krankenhaus.
Oh ja. Also einmal liebe ich diese Gummibären-Glühwürmchen von Trolli. Und zum anderen muss ich sagen, also das ist mein persönlicher Geheimtipp. Also jeder, der Probleme mit Tablettenschlucken hat, muss jetzt gut zuhören. Denn wer Probleme damit hat, der sollte mal Gummibärchen vorher essen und die schon so kauen und kurz vorm Runterschlucken ist. Dann die Tabletten mit reinstopfen und alles zusammen runterschlucken und es funktioniert einwandfrei. Also es ist tatsächlich so meine große, immer und überall ist es meine große Rettung, wenn ich meine Tabletten nehmen muss.
Ja, guter Tipp, danke dir. Das nächste Paar, Swedish House Mafia oder Beethoven?
Swedish House Mafia.
Ja, das hat was mit einem Song zu tun, der während einer OP gespielt wurde, während du auf dem OP-Tisch lagst. Das ist so ein bisschen dein Motivationssong geworden, ne?
Das war mein Song, der mir ein extremes Urvertrauen in dieser harten Zeit gegeben hat, weil ich habe einen neuen Defibrillator implantiert bekommen, noch nach diesen 8 Defibrillator-Schocks und vor der Listung, also so dazwischen. Ich lag da im OP-Saal und die Ärzte und Pfleger haben die ganze Zeit mit mir da geschnattert und irgendwann haben sie dann doch mal, waren sie leise und haben mir dann das Narkosemittel gespritzt. Ich habe in den Sekunden noch wahrgenommen, das Radio läuft und habe noch 2 Songtextzeilen gehört, bevor ich eingeschlafen bin. Und es war damals eben Swedish House Mafia und die Songtextzeilen Don't you worry, child, heaven has a plan for you. Also mach dir keine Sorgen, Kind, das Leben hat einen Plan für dich. Und dann bin ich eingeschlafen und das war so ein krasser Moment damals, weil ich hatte wirklich das Gefühl, das ist gerade ein Zeichen, was mir gegeben wird. Es wird gut gehen. Ich ab diesem Zeitpunkt habe ich wirklich, und das kann ich ganz getrost und sicher sagen, ich habe zu keinem Zeitpunkt mehr Angst gehabt, dass es schief geht. Das war so ein krasser Moment irgendwie, der mir ein wahnsinniges Urvertrauen gegeben hat.
Es ist Wahnsinn. Ich habe das in deinem Buch gelesen. Und wenn du das gerade so sagst, könnte ich gerade vor Rührung heulen, weil das so authentisch rüberkommt. Also Wahnsinn. Das nächste Paar. Drinnen oder draußen?
Draußen. Draußen auf jeden Fall. Das merkt man spätestens dann, wenn man 33 Tage in einem Krankenhaus eingesperrt ist.
Heute oder morgen?
Heute.
Tinder oder Bumble?
Tinder.
Du hast während deiner Tage im Krankenhaus tatsächlich auch gedatet.
Ah ja, ich meine, was sollte ich denn tun den ganzen Tag? Also ja, tatsächlich, ich hatte sogar ein Date im Krankenzimmer, als ich aufs Herz gewartet habe. Aber auch nur, weil ich die Person schon kannte und wir uns über Tinder wieder über den Weg gelaufen sind. Aber ja, ich meine, man hat in dieser Wartezeit nichts zu tun. Also man hat keine großen Untersuchungen, also die kann man an einer Hand abzählen in der Woche. Und ansonsten liegt man nur da. Man ist an das Bett gekettet, man hat ein EKG die ganze Zeit an sich dran, ein Blutdruckmessgerät und man darf sich nicht groß bewegen. Man darf auch nicht nach draußen oder so. Und von daher, naja gut, also was bleibt dir über? Wie kannst du die Zeit verbringen? Und ja, ein Weg war halt damals Tinder. Warum nicht?
Absolut. Oder Fernsehen, Fixer Upper oder Sturm der Liebe?
Fixer Upper, oh mein Gott, ja. Was ich das angeguckt habe, während ich transplantiert wurde, nach der Transplantation. Ich habe mich, glaube ich, die ganze Nacht angeguckt und jeden Morgen.
Und das Letzte, darüber haben wir, glaube ich, vorhin schon geredet, beantwortet sich wahrscheinlich von selber, Kopf oder Bauch?
Bauch, zu 100%.
Ja, merke ich. Stichwort Bauch, in deinem Bauch, naja gut, Brust. Es ist also dann passiert, am 1. August 2021, das ist, glaube ich, dein Herzgeburtstag.
Genau.
Wie hast du die Nachricht bekommen oder wann, dass du ein Herz bekommen wirst? Also wie war der Moment, wie sah der aus?
Es war 12:30 in der Nacht und ich habe noch telefoniert und ich hatte eine Zimmernachbarin, die war 2 Jahre jünger als ich, die hat auch telefoniert, also wir hatten so eine kleine WG miteinander, haben uns relativ gut verstanden und eigentlich lief jeder Abend so ab, dass wir relativ lang wach waren, weil wir hatten ja, also am nächsten Tag stand eh nichts an und haben viel mit der Außenwelt telefoniert, weil man muss dazu sagen, das war ja auch noch Corona-Phase, das heißt, wir durften nur 2-mal pro Woche Besuch bekommen. Und ansonsten hatten wir nicht wahnsinnig viel Kontakt zur Außenwelt. Also blieb uns eigentlich nur telefonieren und skypen und so weiter und so fort. Und ja, also ich hatte meine AirPods drin, hat telefoniert und dann hat es damals an der Tür geklopft und eine Ärztin kam rein mit Mundschutz und so. Die mussten ja immer mit Mundschutz damals rumlaufen. Und ich habe das gar nicht so richtig, wahrgenommen. Ich war so am Telefonieren. Ich dachte mir, ach, da kommt jetzt eh bloß wieder jemand rein, weil irgendein EKG verrutscht ist oder so. Also einfach nochmal zur Sicherheit, kommt da jemand vorbei. Und dann kam die Ärztin immer näher zu mir ans Bett und ich habe schon gemerkt, dass sie so unter ihrer Maske so ein bisschen grinst. Und dann meinte ich zu meinem zu der Person, mit der ich telefoniert habe, weil ich so, du warte mal kurz, die Ärztin will was von mir. Und ich habe einen AirPod rausgenommen, das habe ich auch nie vergessen. Den anderen habe ich sogar drin gelassen, weil ich wirklich der Meinung war, es ist nichts Wichtiges. Und dann meinte sie zu mir, Frau Schwab, es geht jetzt los. Ihr neues Herz ist da. Und das war der Startschuss für eine unfassbare emotionale Achterbahn. Es war so, also im ersten Moment war es ein, ja nee, so Quatsch. Also ihr verarscht mich jetzt so ungefähr. Kann nicht sein. Vor allem, ihr habt zu mir gesagt, mindestens 6 Wochen. Wenn ich jetzt mal zusammenrechne, das sind wir noch nicht. Nee, kann nicht sein. Sie so, ja doch, sie müssen sich jetzt fertig machen und gleich kommt das Intensivmobil und es bringt sie von, ich war in einem anderen Krankenhaus warten müssen, als die Transplantation war, das holt sie jetzt gleich ab und dann geht's rüber und dann wird auch schon die OP starten. Und ich so, ja, aber okay, alles klar. Es war dann, ich kam überhaupt nicht mehr klar. Mein Herz ist von jetzt auf gleich explodiert. Also ich hatte in einer Tour hat dieses EKG-Gerät Alarm geschlagen, aber das erste Mal nicht wegen Herzrhythmusstörungen, sondern einfach, weil ich so aufgeregt war in dem Moment und permanent Puls von 140 hatte. Ich musste packen. Gleichzeitig habe ich aber vor Freude geweint. Im nächsten Moment habe ich Trauer verspürt, weil ich wusste, boah, da ist jetzt ein Mensch, der liegt da, der ist jetzt tot und die Familie trauert und ich bekomme jetzt dieses Herz. Im nächsten Moment war es dann wieder Angst. Also, boah, jetzt wird dir dein Herz rausgenommen. Also dein Herz wird auf den Müll geschmissen und du kriegst was Neues da rein. Das ist mir, davor war mir das gar nicht so richtig bewusst, weil du bist so in deinem Funktionsmodus und das ist alles so unrealistisch. Du kannst es gar nicht greifen, diese Situation, weil sie einfach so unrealistisch ist. Ja, und dann sollte ich noch parallel packen und ich war maximal überfordert und war einfach nur dankbar, dass ich in dem Moment meine Zimmergenossin hatte, die mit mir gepackt hat, die mich in den Arm genommen hat, die versucht hat, mich zu beruhigen. Ich habe dann meiner Familie Bescheid gegeben natürlich auch und ich kriege bis heute noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment zurückdenke.
Ich auch. Und dann war es soweit. Dann lagst du irgendwann auf dem OP-Tisch, bist eingeschlafen und dann bist du wieder aufgewacht.
Ja, richtig.
Wie lange hat die OP gedauert? Wann bist du aufgewacht? Und jetzt, ich weiß schon die Antwort, aber für alle, was war das Erste, was du gedacht oder gesagt hast, als du die Augen aufgemacht hast?
Oh Gott, das ist mir bis heute peinlich. Also die OP hätte eigentlich nachts stattfinden sollen noch. Als ich dann aber im Klinikum angekommen bin, hieß es, nee, wir verlegen die OP auf den nächsten Mittag. Und das war für mich aber erstmal ein Riesenniederschlag, weil ich Angst davor hatte. Das passiert in seltenen Fällen, dass das Herz vielleicht doch nicht das Passende ist. Denn ich bekomme diese Nachricht, dann fahren meine Ärzte zu diesem Herz, schauen sich das noch an und entscheiden dann erst final, ob ich es wirklich bekomme. Und manchmal passiert es eben, dass dann die Ärzte dahin fahren und sagen, nee, es passt doch nicht. Und dann muss man einfach wieder zurück in dieses Wartekrankenhaus und die Wartezeit geht weiter. Und davor hatte ich riesen Angst. Also gerade nachdem dann es hieß, nee, wir verschieben die OP. Und ich war dann gleich so, Gott, warum verschieben wir die OP? Passt da irgendwas nicht? Stimmt da irgendwas nicht? Muss ich jetzt wieder zurück? Und also das war echt schwierig und an Schlaf war auch nicht zu denken in dem Moment. Ich glaube, ich habe so eine, maximal 2 Stunden in dieser Nacht geschlafen. Und erst dann am nächsten Mittag um 1 ging es dann los. Und die OP selber hat auch nur, ich glaube, 4 Stunden gedauert. Also gar keine große Sache eigentlich. Keine große Sache, sage ich, weil mir erklärt wurde, eine Herztransplantation ist sogar vom Operationstechnischen her einfacher als eine Bypass-Operation. Weil man muss ja nur einmal alles abmachen, jetzt blöd gesprochen, und wieder hinnähen. Und deswegen dauert es auch gar nicht so lange. Also 4 Stunden, hey, wirklich. Also ich hatte Verödungen am Herz, die haben 6 Stunden gedauert. Also ich hatte schon härtere OPs, sage ich jetzt mal, längere OPs als diese Herztransplantation. Ja, eigentlich dachte ich wache danach auch direkt wieder auf. 3 Tage später bin ich eines Besseren belehrt worden. Bin nämlich erst 3 Tage später wach geworden. Denn ich hatte das Herz, also das neue Herz war ein Ticken größer als mein altes Herz. Und es war auch noch geschwollen. Und dadurch konnte man meinen Brustkorb nicht verschließen. Also ich lag dann für 3 Tage auf der Intensivstation mit einem offenen Brustkorb, der natürlich abgedeckt ist, aber Man musste warten, bis die Schwellungen zurückgehen und man den Herzbeutel verschließen kann und den Brustkorb verschließen kann und nicht zu viel Druck auf dem Herz dann dadurch drauf ist und entsteht. Genau, dann bin ich 3 Tage später wieder wach geworden. Ja, der erste Mensch war der Pfleger dabei, den ich gesehen habe. Und da kam auch kurz so lang, glaube ich, kam dann mein Arzt eben und meinte sie, Frau Schwab, wie geht's Ihnen denn? Und ich war noch nicht richtig anwesend. Also ich hatte noch so viel Narkosemittel in mir. Und das Einzige, was mir einfiel in dem Moment, war fuck. Ich hatte einfach so Schmerz in dem Moment. Das kam nur fuck aus mir raus. Und dieser Arzt, ich werde es nie vergessen, er hat sich umgedreht in dem Moment und ist weggegangen. Und ich war nur so, oh Gott, es tut mir leid. Also das war nicht so gemeint. Und er hat das auch nicht persönlich gemeint, sondern das passiert wohl öfters, dass Menschen nach einer Narkose solche Ausfälle noch haben und so ein bisschen Wesensveränderungen haben aufgrund der Operation und der Narkosemittel. Und das war leider bei mir auch der Fall.
Also ich würde mal sagen, es ist völlig legitim, nach so einer Odyssee nach dem Aufwachen ein lautes Fuck zu schreien. Vor allem, ja. Du beschreibst es ja, dass es wirklich starke Schmerzen waren, die du da empfunden hast. Also ja. Das ist jetzt nicht irgendwas. Du hattest einen offenen Brustkorb, ein geschwollenes, eigentlich noch fremdes Herz. Und ich glaube, da darf man durchaus mal ein Schimpfwort benutzen.
Ja, also ich hätte mir ein anderes Wort als erstes Wort hätte ich mir mehr gewünscht, aber gut. War halt das erste im zweiten Leben.
Also, dann ging's los. Das neue Herz hat in deiner Brust geschlagen. Jetzt natürlich, die meisten Menschen, die so eine Geschichte hören, denken dann, und hast du dich dann wie ein anderer Mensch gefühlt, als du die Augen aufgeschlagen hast und als dieses Herz in deiner Brust geschlagen hat?
Ja.
Oder war alles wie immer?
Ich kann nicht diesen Mythos bestätigen, man ist ein anderer Mensch und ich habe plötzlich andere Talente oder ich kenne plötzlich andere Orte, die ich vorher noch nie gesehen habe oder so. Nee, also das kann ich absolut nicht behaupten. Ich glaube auch, dass ich noch relativ, ja eigentlich der gleiche Mensch bin, der ich vorher auch war. Aber ich glaube, dass diese ganze Geschichte und dieser Prozess, ich habe das Herz eines fremden Menschen geschenkt bekommen, dieser Mensch war bereit, mir dieses Herz zu schenken, ich darf noch auf dieser Welt sein, dass das was mit mir gemacht hat. Ich habe einen unglaublichen Berg an Dankbarkeit in mir drin seitdem. Ja, so, so stark, dass es Situationen gibt, wo ich einfach aus Dankbarkeit das Weinen anfange, weil mich diese Dankbarkeit so, ja, übermannt. Und ich glaube schon, dass ich heute ein Stück weit anders bin, dass ich dankbarer bin, dass ich demütiger bin, dass ich vieles viel mehr schätze als früher. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das was mit dem Herz an sich zu tun hat, sondern mit dem Prozess, den ich dadurch erlebt habe.
Was weißt du denn über den Spender oder die Spenderin? Weil in Deutschland ist ja so eine Organspende eine anonyme Sache, also ja, so ähnlich wie eine anonyme Adoption eigentlich.
Ja.
Hast du da irgendwas rausfinden können im Laufe der Zeit?
Also über die Ärzte bekommt man keinerlei Informationen. Das ist, wie du schon gesagt hast, verboten in Deutschland. Die einzige Chance, die bleibt, ist, dass man einen Dankesbrief sendet an die Familie, und zwar einen anonymen Dankesbrief. Also man schreibt den, man gibt den dann in der Klinik ab. Die Klinik gibt den weiter an die DSO, an die Deutsche Stiftung Organtransplantation, und lesen diesen Brief. Also die kontrollieren diesen Brief, ob der auch wirklich anonym ist oder ob da mein Name drin steht, ob der Ort meiner Transplantation drin steht und so weiter und so fort. Und wenn er okay ist, dann werden die Eltern oder die Familie werden gefragt, ob sie den Brief haben möchten. Und wenn ja, dann bekommen sie den auch. Und genauso kann es auch andersrum laufen. Also auch sie dürfen dann, wenn ich das erste Mal geschrieben habe sozusagen, also das ist der Startschuss, dann dürfen auch sie einen Brief schreiben. Und ich habe meinen Brief damals im Mai nach der Transplantation, also so ein Dreivierteljahr nach der Transplantation, verschickt. Und habe tatsächlich eine Antwort bekommen. Und von daher weiß ich, dass ich eine Spenderin habe, die mir da ihr Herz geschenkt hat. Ich weiß nicht, wie alt und was passiert ist, aber zumindest weiß ich jetzt, dass ich eine Heldin habe und kann mir jetzt so ein bisschen wenigstens diesen Menschen vorstellen, der mir da dieses Herz geschenkt hat.
Das ist wirklich wunderschön.
Ja,
Das ist dein neues Herz. Du hast vorhin ganz kurz in so einem Nebensatz gesagt, oje, oje, und jetzt kommt mein Herz, mein altes Herz auf den Müll. Was ist denn tatsächlich mit deinem alten Herz passiert, Tamara?
Ja, also das war kein Witz. Also ich war wirklich auf den Müll.
Okay.
Also mein Herz landet genau da, wo auch die amputierten Beine landen und die anderen Körperteile und Organe. Da gibt es so einen ethischen Müll, heißt das, im Krankenhaus, und der wird dann anschließend verbrannt. Also ja, mein Herz ist auf dem Müll gelandet und ist verbrannt worden.
Aber nicht ganz. Ich habe gelernt, ein kleiner Teil deines alten Herzens existiert noch in deiner Brust.
Genau, ja. Also damit man das neue Herz besser annähen kann, bleibt ein Teil des Vorhofes in mir drin. Und da näht man dann den Vorhof des transplantierten Herzens an, sozusagen. Also ich habe einen größeren Vorhof oder zwei größere Vorhöfe als ein normaler Mensch, weil halt einfach nur ein Teil des alten Herzens drin bleibt, sozusagen. Genau. Ja, ein bisschen was ist noch da. Der Rest ist erst zerstückelt worden, weil ich darum gebeten habe, dass sie das zu Forschungszwecken bitte nutzen sollen, weil das ja so selten ist, meine Krankheit. Und danach ist es dann halt auf den Müll gelandet, ja.
Aber auch, du hast deinem Herz ebenfalls einen Abschiedsbrief geschrieben, einen Brief. Den kann man in deinem Buch nachlesen.
Im Nachgang, ja. In der Situation selber, muss ich ehrlich sagen, schreibe ich aber auch in dem Buch, ich war tatsächlich froh, dass wir uns jetzt trennen, weil ich einfach kein Vertrauen mehr in mein Herz hatte und auch gemerkt habe, wenn ich jetzt daran festhalte, dann werden wir irgendwann zusammen in Richtung Himmel wandern. Und ich war auch lange böse, also ich war lange sauer auf mein Herz, weil ich das Gefühl hatte, es lässt mich im Stich. Ich kann mich auf mein Herz nicht verlassen. Dass es aber krank ist und gar nichts dafür konnte, das habe ich in dem Moment nicht verstehen wollen. Das hat ein bisschen gedauert und deswegen habe ich diesen Brief im Nachgang noch verfasst.
Du strahlst, du lachst, du strahlst so eine Vitalität aus. Ja, das ist wirklich unglaublich. Und man muss es sagen, diese Vitalität, die kannst du jetzt nur haben, weil du eben dieses Herz bekommen hast. Weil ja, jemand bereit war, sein Organ zu spenden, weil eine Familie bereit war, das Organ freizugeben. Kommen wir nochmal zum Thema Organspende zum Schluss. Es ist ein Dauerbrenner auf der politischen Agenda und man hat das Gefühl, es kommt auch nicht so richtig in Bewegung. Du schreibst ja, ich zitiere, du bist ein wandelnder Priester auf Missionarsreise seit Jahren. Und es ist verständlich, ja, weil wenn dieses Thema Organspende nicht so wichtig wäre, wärst du jetzt nicht mehr am Leben, kann man so sagen, oder?
Ja, zu 100%.
Und das Verrückte ist, das gilt ja für jeden Menschen. Also wenn jetzt ein Organ versagt, dann brauchen wir ein neues. Und ich glaube, es gibt fast niemanden außer aus religiösen Gründen. Bestimmte Religionen verbieten das. Aber jeder würde doch sagen, na klar, gib mir ein neues Organ, her damit. Aber trotzdem sind so viele Menschen nicht bereit, Organspender, Organspenderin zu werden. Was sind denn da die größten Ängste, die größten Probleme, denen du auf deiner Missionarsreise da begegnest?
Das Lustige ist ja, also wenn man die Bevölkerung fragt, sind 80% der Menschen der Organspende gegenüber positiv eingestellt. So, aber nur 40% haben den Organspendeausweis. Und ich glaube, ein großer Punkt ist einmal dieses, ach, das ist so wichtig, ist es jetzt nicht, ach, das kann ich später machen, ne? Ah, das mache ich mal was anderes. Also diese Dringlichkeit, ich ziehe das jetzt durch und ich mache das, das ist bei vielen nicht vorhanden, weil es betrifft ja gerade einen nicht selbst. Und da muss ich mich auch noch mit meinem eigenen Tod beschäftigen. Das ist sowieso was, was wir sehr ungern machen in Deutschland. Und dann gibt es klar noch so ein paar Mythen, die in unserer Gesellschaft wabern, die sich festgefressen haben und wo meiner Meinung nach, und da bin ich ganz klar, unsere Politik auf voller Länge versagt, weil darüber einfach nicht aufgeklärt wird und nicht richtig aufgeklärt wird. Und das Paradebeispiel dafür ist, dass viele Menschen Angst haben, wenn sie einen Unfall haben, sie an der Unfallstelle sind und einen Organspendeausweis haben, dass sie schneller aufgegeben werden, weil man kann ja die Organe spenden, so ungefähr. Dieser Mythos, der hält sich wirklich sehr, sehr gut. Und ich versuche immer wieder aufzuklären, zu sagen, liebe Leute, es ist genau das Gegenteil eigentlich der Fall. Denn du wirst nur Organspender, wenn du noch lebend in ein Krankenhaus kommst. Nur wenn ein Hirntod im Krankenhaus festgestellt wird, also dass der Hirntod sich im Krankenhaus einstellt, kommst du überhaupt als Organspender in Betracht. Wenn du an der Unfallstelle verstirbst, war's das, kannst du keine Organe mehr spenden. Wenn du einen Herzinfarkt irgendwo zu Hause hast, kannst du keine Organe mehr spenden. Du musst noch lebend ins Krankenhaus kommen und dort muss sich ein irreversibler Hirntod einstellen, der dann im Übrigen über mehrere Tage hinweg erst diagnostiziert werden muss von verschiedensten Ärzten. Das ist ein Prozess von mehreren Tagen. Das heißt, wenn du zum Beispiel kein Organspender bist und du auch auf der Intensivstation liegst und der Verdacht da ist, dass du hirntot bist, werden vielleicht sogar gar nicht mal so viele Untersuchungen mehr gemacht, wie bei jemandem, der potenzieller Organspender sein könnte, weil da muss das eindeutig, also safe sein. Bei dem anderen Fall kann es sein, dass man das dann den Angehörigen überlässt. Sollen wir die Maschinen abstellen oder nicht abstellen? Also von daher kann ich immer wieder nur sagen, man muss in Deutschland sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, ob man schneller aufgegeben wird, wenn man Organspender ist. Im Gegenteil, die Kliniken verdienen auch mehr mit Patienten auf der Intensivstation, mit denen sie noch OPs machen können und alles, statt mit einem potenziellen Organspender, der 4 Tage auf der Intensivstation liegt, weil man halt noch diese Diagnostik machen muss und ein paar Tage dafür warten muss. Das ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was auch wichtig ist, was auch viele nicht wissen, wenn ich ins Ausland gehe, und da nehmen wir jetzt mal Österreich zum Beispiel, was jetzt wirklich nicht abwegig ist, dann gelten die Gesetze dort. Also wenn ich hier kein Organspender bin, aber ich nach Österreich in Urlaub gehe, dort gilt die Widerspruchslösung. Ich muss dort aktiv Nein sagen, statt aktiv Ja, so wie es bei uns ist. Und ich verunglücke dort, bin dort hirntot, dann würde ich nach deren Gesetz behandelt werden und wäre potenzieller Organspender. Obwohl ich in Deutschland mich vielleicht sogar dagegen entschieden habe oder gesagt habe, ah, ich will mich mit dem Thema nicht beschäftigen. Und es kann jeden treffen. Es hätte mir jemand vor 8 Jahren, 9 Jahren erzählt, dass ich mal ein Spenderherz brauche, ich hätte die Person ausgelacht. Weil ich war quietschgesund. Ich habe jahrelang Sport gemacht. Mir ging's gut. Ich war leistungsfähig und alles. Aber ich wusste nicht, dass ich eine tickende Zeitbombe in mir drin habe. Und es kann am Ende jedem passieren. Und es kann jeder irgendwie irgendwann mal was haben, wo man plötzlich ein neues Organ braucht.
Und die Frage ist wahrscheinlich total obsolet, aber ich stelle sie trotzdem. Du hast die Widerspruchslösung gerade angesprochen. Wäre das was du dir auch für Deutschland wünschen würdest?
Es wäre einer von vielen Wegen. Ich glaube nicht, dass die Widerspruchslösung unser aller Heilmittel ist und wir dann alle Probleme beseitigt hätten. Ich glaube, es wäre ein Anfang, aber man müsste noch vieles, vieles mehr machen. Zum Beispiel müsste man die Strukturen in den Kliniken ganz anders aufziehen. In Spanien ist es zum Beispiel so, dass es in jedem Klinikum feste Transplantations- oder Organspendeteams gibt, die regelmäßig durch die Intensivstationen laufen und sagen, das könnte vielleicht ein potenzieller Organspender sein, die Person und so weiter. In Deutschland fallen total viele durchs Raster, weil schlicht und ergreifend nicht gemeldet wird, weil sich die Ärzte dort vielleicht nicht so auskennen und so weiter und so fort. Also gerade auch wirklich innerhalb der Kliniken ist ein Riesenpunkt, den man eigentlich anpacken müsste. Aber auch in der Gesellschaft, also dieses ganze Kulturelle ist bei uns wirklich ein Thema, das man anpacken müsste. In Spanien werden Organspender wirklich als Helden gefeiert. Richtig als Helden. In Deutschland wird da nicht drüber gesprochen. Da wird auch nichts zelebriert in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, auch da könnte man ganz, ganz viel bewirken, weil es gibt ein Beispiel aus der USA. Da gibt es 2 Krankenhäuser, die haben das eingeführt, dass Organspender bei dem letzten Weg zum OP-Saal, wo dann die Organe entnommen werden, dass da Spalier gestanden wird. Also da dürfen Angehörige und Pflegepersonal stehen da Spalier, während dieses Bett zum OP-Saal geschoben wird. Da gibt's Videos auf Instagram und Ähnlichem. Und diese Situation ist unglaublich emotional. Also es ist wirklich wie so ein, ja, ich sag mal so ein Kriegsheld, der da noch aufgebahrt wird, beziehungsweise, also es ist so eine ganz emotionale Situation und man spürt diesen Stolz, der da irgendwie damit mitschwingt. Und ich finde, in Deutschland mehr auch so etwas zu machen, ob jetzt in der Form sei dahingestellt, aber wirklich diese Menschen als Helden zu zeigen und zu sagen, hey, das sind wirkliche Helden in unserer Gesellschaft. Auch das, glaube ich, könnte dazu beitragen, dass das Thema Organspende deutlich positiver behaftet ist, als es das aktuell ist.
Eine wunderbare Vision zum Abschluss, denn nach einer Vision hätte ich dich jetzt auch gefragt für die Zukunft. Deswegen frage ich dich jetzt was anderes, nämlich, wie geht's dir mit deinem neuen Herz? Denn du wirkst sehr vital, agil, du strahlst, du hast rosige Backen, soweit ich das beurteilen kann. Und weil man stellt sich das ja so vor, dass das Leben, also was man halt so aus den Hollywood-Filmen kennt mit einem Spenderherz, eines ist, dass man im dunklen Kämmerchen zu Hause verbringt, man darf nicht mehr viel Sport machen, ja, kaum Menschen sehen, wegen der Abstoßungs- und Infektionsgefahr. Aber du kommst mir jetzt nicht so vor, als würdest du den ganzen Tag im dunklen Kämmerlein sitzen.
Nicht ganz. Nein, also mit dieser Vorstellung möchte ich gerne aufräumen. Ich habe tatsächlich mit dem neuen Herz das Leben einer ganz normalen 31-Jährigen zurückgeschenkt bekommen. Ich habe ein paar Einschränkungen in Anführungsstrichen. Also ich muss halt ein paar Tabletten nehmen. Aber ganz ehrlich, ich habe vorher auch schon Tabletten genommen. Die haben ein paar Nebenwirkungen. Ich merke aber aktuell so gut wie nichts davon. Ich kann also relativ normal durch die Welt gehen. Ich werde vielleicht einen Ticken schneller krank als andere, aber auch da kann man ganz viel dagegen machen und muss halt vielleicht ernährungstechnisch sich gesünder ernähren und so weiter, an die frische Luft gehen, Sport machen. Dann kann man da auch ganz, ganz viel gegenarbeiten. Ich kann feiern gehen, ich kann reisen gehen, ich kann arbeiten gehen. Also ich habe wirklich wieder ein komplett normales Leben. Es gibt auch andere Fälle. Also ich bin da, glaube ich, schon wirklich das Paradebeispiel dafür, wie gut es laufen kann. Es läuft nicht immer so perfekt, aber die Nettobotschaft ist, es kann wieder ganz normal sein und es kann wieder ein rundum normales Leben sein. Deswegen ist so eine Organspende so unfassbar wertvoll, weil es nicht nur ein Weiterleben oder ein vor sich hin vegetieren ermöglicht, sondern wirklich ein ganz normales, gesundes, glückliches Leben ermöglichen kann.
Fast schon ein Schlusswort. Ich knips dir am Ende trotzdem noch zwei Tipps ab. Die wollen wir immer von unseren ExpertInnen am Schluss haben. Nämlich, es sind oft so kleine Sachen, die jeder schon heute umsetzen kann im Alltag für ein besseres Morgen für alle. Ich ahne schon, was der eine sein könnte.
Ja, also das Allerwichtigste, was du wahrscheinlich schon ahnst, ist, sich einmal über das Thema Organspende Gedanken zu machen und seine Entscheidung zu kommunizieren. Und da geht es nicht zwangsläufig um den Organspendeausweis, weil der Organspendeausweis ist gar nicht so wichtig. Viele sagen ja auch immer, ja, ich brauche den gerne ausfüllen, weil ich habe den eh nie dabei. Das ist Quatsch. Am allerwichtigsten ist eigentlich, dass ich mir Gedanken mache, eine Entscheidung treffe und meinen Angehörigen das erzähle. Denn im Fall der Fälle werden sowieso immer die Angehörigen gefragt. Und wenn man keinen Organspendeausweis findet oder keine Entscheidung getroffen wurde, müssen die Angehörigen dann am Sterbebett entscheiden. Das heißt, wenn ich selber diese Entscheidung treffe, nehme ich im Fall der Fälle meinen Angehörigen eine der schwersten Entscheidungen ihres Lebens ab, die sie an einem Sterbebett treffen müssen, während sie am Trauern sind. Und deswegen glaube ich, kann man die Welt schon mal viel, viel besser machen, wenn man sich eigenverantwortlich mit diesem Thema beschäftigt und eine Entscheidung trifft für sich und damit einfach die Entscheidung seiner Liebsten abnimmt. Das ist das eine. Der andere Tipp, ist es ein grober Tipp, weil das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, aber sich selbst in Resilienz zu üben. Resilienz ist unsere psychische Widerstandsfähigkeit, also die Fähigkeit, herausfordernde Umstände ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen, ohne dass ich irgendwie an einer Depression leide, ohne dass ich langfristig an einer Angststörung leide oder ähnliches, sondern dass ich Herausforderungen im Leben meistern kann, aber vielleicht sogar noch nutzen kann, um selber zu wachsen. Und wenn ich es schaffe, meine eigene persönliche Resilienz zu steigern, und da gehören ganz viele Persönlichkeitseigenschaften dazu, wer sich interessiert, kann sich da auch mal schlau machen, zum Beispiel über meinen Instagram-Account, It's Tamara Schwab. Da gebe ich immer wieder Tipps, wie man sich selber resilienter machen kann, um für sich selbst einzustehen, selbst stark zu sein und ja, Herausforderungen zu meistern. Und das hilft ja wiederum dann auch meinem eigenen Umfeld. Und ich glaube, man kann nicht nur sich selbst das Leben schöner machen und die Welt schöner machen, sondern auch allen Mitmenschen um sich herum.
Was für ein schönes Schlusswort. Liebe Tamara, ich danke dir wirklich von Herzen, oh Gott.
Man kann so viele Wortspiele machen bei dem Thema.
Das stimmt, für dieses Gespräch, aber ich meine es wirklich ernst. Das ist nicht nur ein Spielchen, sondern danke, dass du hier warst.
Danke, ich habe auch zu danken. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das Buch von Tamara Schwab heißt Dein Herz, mein Herz, wie mir eine Organspende ein zweites Leben schenkte. Und es ist bei Mosaik erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an. Was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Also erstmal natürlich Organspendeausweis zulegen oder zumindest die Familie informieren, wie ihr zum Thema steht. Und dann lebt, liebt, Seid achtsam. Es kann jeden Moment alles auf Anfang stehen und ein bisschen Optimismus und Resilienz tun nicht nur euch, sondern auch eurem Umfeld gut. Und wenn es hart auf hart kommt, immer ein paar Gummiwürmer parat haben. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an.